sowas, was so dickflüssig aus der Tüte rausläuft.
Das gulpt auch da so richtig raus. Ja. Ich finde, lautmalerisch ist Gulpen genau das, was aus diesem Tetrapack so raus.
Mhm. Und dann gibt es halt Schokoladefla.
Schokoladefla.
Gibt es Vanillefla.
Vanillefla.
Und dann gibt es Doublefla. Oh. Ist auf der einen Seite hast du Schokolade und auf die andere Seite hast du Vanille. Herzlich willkommen zu Umami Town. Man sagt ja immer gerne, schade, dass es kein Geruchsfernsehen gibt. Schade, dass es kein Geruchspodcast gibt, weil diesmal sprechen wir über Vanille. Hallo Jule.
Hallo liebe Anke.
Ich habe was gekauft. Es ist mir gerade auf den Boden gefallen und es rollt zu dir rüber.
Oh nein, ich habe ein bisschen Angst.
Völlig zu Recht, wie ich sage.
Nein! Oh mein Gott.
1,39 Euro.
Oh, scheiße.
Habe ich investiert.
Ich mach's jetzt.
Und habe gekauft Impulse Vanilla Kisses.
Ich muss jetzt schon brechen. Aber nun gut, wir sind in einem geschlossenen Raum, Fenster ist zu, aber ich schnupper da jetzt rein und werde wahrscheinlich in einen Schulbus verfrachtet.
Ich habe da noch nicht reingeschnuppert. Ist es noch wie früher?
Oh Gott, es ist ein Albtraum. Oh Gott, es ist so ein Albtraum.
Ist
aber
es
ja,
noch wie früher?
Ich roch exakt so, als ich glaube, zwischen meinem 11. und meinem 14.
Oh, krass.
Roche ich exakt so.
Ist es, aber es das ist noch genau wie früher.
Zu 100%. Ich stehe gerade in Niederkrüchten vorm Schlecker.
Das ist krass.
Und möchte meine Freundin davon abhalten, Nagellack zu klauen, weil ich natürlich zu schissig bin. Dafür musste ich keine Sozialstunden leisten.
Wow.
Ekelhaft, oder? Ich möchte sofort, dass du das gekauft hast, ey, Alter.
Für alle, die nicht wissen, was hier gerade passiert. Wir halten ein Deo in der Hand.
Widerlich.
75 Milliliter Impulse Vanilla Kisses. Das hatte uns in den Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre im Würgegriff, dieses
Absolut,
Deo.
Ja.
Es gab auf jeden Fall auch noch für die kleine Abwechslung O2.
Das Grüne. Weil hier muss man sagen, die Packung ist eine andere, weil das sieht aus wie so eine goldene.
Das Design haben die verändert.
Ja.
Und dann gab es natürlich auch noch die Spice Girls Edition.
Oh,
die hatte so einen orangefarbenen, so einen neon-orangefarbenen Deckel. Und es gab noch zwei, drei andere Sorten, die bei mir aber nie eine Rolle gespielt haben. Eigentlich war es bei mir Spice Girls, O2 und Vanilla Kisses.
Ja.
Und Vanilla Kisses ist eben einfach ein Vanille-Deo und ich war völlig überrascht davon, dass du das ganz normal im Rossmann für 1,39 Euro dir immer noch kaufen kannst.
Riechen Teenie-Mädchen immer noch so? Wir reden über wirklich junge Teenie-Mädchen.
Ja, also
gibt's eine Person jenseits der 15, die das unterm Arm hat?
Also ich habe mir ein paar Rezensionen durchgelesen. Das wird auch beworben als Body Spray. Und es ist, ich glaube, das wird gar nicht als Deo mehr das ist interessant, dass das, also hier steht nur, dass das ein Bodyspray ist. Und es ist Vanille und Golden Raspberry. Und jetzt, wo ich in den Deckel reinrieche.
Also meine Nase riecht jetzt von innen danach. Das heißt, ich möchte kurz mal eben Meersalz in die Nase pumpen und das Fenster mal aufreißen.
Ich finde es, also ich habe das gekauft und ich dachte sofort, scheiße, was mache ich damit? Mhm. Ich werde es vielleicht mal beim Deutschlandfunk auf die Toilette stellen und gucken, was passiert. Und ich werde komplett ausnutzen, dass manchmal,
oh mein
dass
Gott,
manchmal
dass
da Leute
das noch gibt. Ja, aber würde mich echt interessieren.
Geil, oder?
Weil ob die Zielgruppe halt immer noch, ob das immer noch die Teenie-Mädchen sind oder ob das, würde mich ja auch interessieren, damals als ich halt ein Teenie-Mädchen war, gab es natürlich junge Frauen und Erwachsene. Menschen, hat sich jemals eine erwachsene Person das auch, als das so groß war, unter den Arm gesprüht oder auf den Body? Weiß ich nicht. Ich sitze sofort in einem Bus, Klassenfahrt. Man ist so ein angehender Teenager, also so 11, 12. Die riechen ja tatsächlich gar nicht mal so gut.
Ich habe mal beim WDR so einen Job gehabt, wo ich so Schulklassen Radio Grundkurs-Workshops gegeben habe. Und es war was. Es war was.
Es,
da wird halt auch viel drüber gesprüht statt geduscht zum Beispiel.
Ja, und also ich kann mich auch immer dran erinnern, wir hatten irgendwie 5., 6. Klasse und irgendjemand dachte, es ist eine richtig gute Idee, wir lassen diese Kinder in dem Alter erstmal mit Schulsport in den Tag starten.
Wahnsinn, ne?
Und dann machen wir den Rest. Und ich weiß immer, dass unser Deutschlehrer reinkam und wirklich, also der hat sich quasi die Nase zugehalten, ist kopfschüttelnd zu der Fensterfront, alle Fenster raus, hat gesagt, ich bin 2 Minuten wieder da. Naja, jedenfalls, das ist das Alter.
Ja, ich meine, Pubertät, eine Phase des hormonellen Umbruchs.
Ja, klar.
Da ist natürlich auch
da passiert einfach biologisch viel.
Ja.
Naja, und wenn du dann da aber halt auch noch irgend so ein Billo-Vanille-Dreck drüber sprühst, macht das die Sache halt nicht besser. Dachte ich aber damals auch, nicht?
Ja.
Ich war komplett obsessed. So wie sämtliche meiner Freundinnen. Und wir sitzen also allen Ernstes in einem Bus von dem Kreis Viersen nach Bremen. Also auch keine kurze Fahrt. Es sind 35 angehende Teenager, von denen, sagen wir mal, 1/3 gar kein Deo benutzt und 2/3 Vanilla Kisses. Oder ne, 1/3 Vanilla Kisses, 1/3 irgendwie Axe.
Ihr könnt uns mal, ihr könnt uns mal schreiben, was das männliche Pandeng ist.
Oh ja, irgendein Axe.
Ja, Axe.
Bla bla.
Axe, aber so wie es
auch
bei
was
uns
fürchterliches,
eben.
Moschus, tralala. Und 1/3 halt gar kein Deo. Also alle riechen wirklich gar nicht mal so gut. Und ich weiß nicht, wie das Lehrpersonal das wirklich also rein sensorisch überlebt hat.
Womit ich auf jeden Fall mit meinem Kauf hinaus wollte, ist, natürlich sind wir ein Food-Podcast und wir essen sehr gerne, aber ich finde, bei einer Vanille-Folge geht es auch wirklich sehr, sehr stark darum, wie riecht etwas. Und bevor ich es jetzt schon wieder vergesse, wir haben ja in dieser Staffel ein Staffelrezept. Und wir haben ja schon in unseren Koffer gepackt Mascarpone, Kaffee, Salz, und die Orange. Und jetzt packen wir eben noch die Vanille dazu. Und wenn ihr eine Vorstellung habt, was dieses Rezept ergeben könnte, dann könnt ihr uns an mail@umamitown.de schreiben. Und wir verschenken verlosen ein Überraschungspaket unter allen, die schreiben. Beziehungsweise unter allen, die richtig liegen. Sorry.
Ja, natürlich.
Wenn ihr,
unter allen,
wenn
die
ihr verkackt,
exakt.
Dann verkackt ihr. Aber Geruchspodcast. Ja.
Ich habe auch tatsächlich einigermaßen unabsichtlich, wir packen ja nicht nur unseren Koffer in jeder Folge, sondern wir machen ja auch Shelfcare.
Mhm.
Und ich bin ja gerade sehr eifrig dabei, meine Teekiste einfach wegzutrinken quasi. Und ich habe, ich weiß nicht warum, aber es ist passiert. Ich hatte Rooibos-Beuteltee in der Geschmacksrichtung Vanille da drin.
Hammer.
Und gerade in diesem Moment denke ich, oh, das ist aber wohlig, muckelig, nett. Ja, ich habe hier gerade so eine Tasse Rooibos-Vanille in der Hand und es riecht sehr, sehr gut. Es riecht künstlich, aber es riecht sehr gut.
Tatsächlich fällt mir auch gerade ein, ist einer meiner Staples, die ich zu Hause habe als Tee, Vanille-Kamille. Von Higher Living.
Ach was, habe ich noch nie gehört.
Entweder ich habe den meiner Freundin Annette empfohlen oder meine Freundin Annette mir. Auf jeden Fall, das ist so ein Bioladentee, da ist so ein Vögelchen vorne drauf. Higher Living, Vanille Kamille, kann ich sehr empfehlen. Also ist halt so ein, wenn du dir einbildest, dass du runterkommen musst abends, dann mache ich mir das ins Tässchen.
Also geruchstechnisch finden wir es gut. Anke, hast du dir jemals, abgesehen von Vanilla Kisses, ich bin so froh, dass du es mitgebracht hast. Wirklich. Ich werde auch gleich nochmal nach der Folge in den Deckel reinschnuppern, aber ich glaube, dann war es auch für mich. Hast du dir jemals irgendwie in anderer Weise Vanille, also in meiner Jugend, auch als ich dann älter als 14 war, gab es ganz, ganz intensive, schon fast nicht Eau de Toilette, sondern Eau de Parfum, also nicht mit Wasser gestreckt. Intensive Dinge, die du dir auf den Körper geschmiert hast, die wirklich so dermaßen nach künstlicher Vanille gerochen haben und so intensiv, dass du wärst du ins Stadion rein, alle auf dem letzten Platz hätten die mitbekommen, da kommt gerade die Jule und sie liebt Vanille und hat ihre lilafarbenen Doc Martens mit dem Glöckchen versehen. Warst du jemals ein kleines Vanille-Girlie? Ich glaube, es war ein Zeug vom Bodyshop. Ich meine, es wäre ein Bodyshop.
Ja, entweder Bodyshop oder Yves Rocher. Ja, ja. Diese beiden Optionen gab es damals. Tatsächlich bin ich dann relativ schnell zu sowas wie CK1 und Tommy Girl natürlich. Das waren auf jeden Fall eher so so ein bisschen zitrusartigere, frischere Sachen.
Bisschen, so ein bisschen herber.
Ja.
Das, aber gab's eine Vanille-Episode?
Nee, es gab diese Episode, die hier zwischen uns steht noch. Aber ansonsten nicht. Und mittlerweile bin ich auch, muss ich sagen, einigermaßen geruchsempfindlich.
Total, absolut.
Also ich benutze schon Parfum, aber so diese Geruchsrichtung, diese süßen Töne, das heißt ja immer Gourmand.
Mm.
Also wenn so Parfums so süß riechen, dann, und ich bin eher so im holzigen Amber-Spektrum unterwegs mittlerweile. So.
Ich habe da als Teenie-Mädchen wirklich, ich habe da alles mitgenommen. Ich habe die Vanille mitgenommen. Ich habe, und also da frage ich mich wirklich, ob das noch, ob Den Haag das nicht mal verboten hat. Ich hatte so eine Kokosphase. Es gab von Yves Rocher ein Kokosparfum.
Oh, wow.
Du rochst wirklich, als hättest du dir irgendwie ein Bounty auf die Haut geschmiert. Also ganz fürchterlich.
Ich hatte aber, fällt mir gerade ein, ich hatte natürlich IKEA-Vanille-Duftkerzen aber.
Mm, auch schön, auch schön. Hatte, ja, klar.
In so einem Teenie-Zimmer.
Ja, köstlich.
Wirklich, die Eltern haben was mitgemacht.
Wahnsinn. Ich habe mich neulich auch mit einer Mutter darüber unterhalten. Das ist dann halt wirklich so eine Teenager-Phase und dann dieseln die sich da auch wirklich ein, dass du anschließend denkst, ich muss hier neu tapezieren.
Ja, aber die wollen.
Aber es geht halt auch wieder weg.
Ja,
weil ich habe es auch gemacht. Ich habe mir, und das finde ich auch hart, dass ich mir wirklich irgendwie als 15-jähriges Teenie-Mädchen auf dem Land, war ich der Meinung, ich muss mir ein Parfum kaufen, das da heißt Hypnotic Poison. Oder auch Boudoir von Vivienne Westwood. Weißt du, stehe ich da irgendwie, wie gesagt, vorm Schlecker in Niedergrüchten, aber Hauptsache Boudoir drauf, ne?
Hypnotic Poison, das hat mich gebrochen.
Also was man halt so als femme fatale in Niedergrüchten, in minderjährig sich irgendwo hinspricht. Ja, auch so Wish, was hatte ich denn noch? Angel von Thierry Mugler hatte ich auch mal so eine Phase. Ich finde, das riecht ganz arg nach Zuckerwatte und wie gesagt, ich hatte so ungefähr ein Jahr, würde ich sagen, und da habe ich mich nur mit so einem harten Zeug eingedieselt, dafür, dass das einen sehr schnellen Bruch irgendwann genommen hat und ich bin da mittlerweile, ich bin da sehr, sehr empfindlich, ich kriege da wahnsinnig schnell Kopfschmerzen von.
Ich benutze auch kein Waschmittel, was starken Geruch hat.
Kann ich
gar
nicht.
Ich habe mal bei einem Freund im Ankleidezimmer gepennt, beziehungsweise versucht zu pennen und es ging nicht, weil so stark Weichspüler in der Luft rumstand, das konnte ich nicht.
Ich muss aber auch sagen, ich habe einen sehr starken, weil alles andere wäre einfach gelogen, ich habe einen sehr starken Twist zu Herrenparfums hingelegt. Also ich habe mich dann, nachdem ich diesen ganzen süßen Vanille, Schoko, Zuckerwatte-Kram, Hypnotic Poison, hinter mich gebracht habe.
Du bist jetzt, Dior Sauvage.
Ohne Witz, habe ich benutzt. Und auch Joop Nightflight und so Geschichten. Sowas, was ja auch relativ heftig ist, aber halt eben die männliche Version davon, in Anführungsstrichen. Und dann habe ich mich, irgendwann gab es so ein Parfum, Hugo Boss Energizer, das gibt es, glaube ich, leider nicht mehr. Und ich habe mich damit schon auch ordentlich eingedieselt, also so, dass ich auch irgendwie in der Bahn angesprochen wurde. Ich wurde zwar immer angesprochen mit, Mensch, Sie riechen aber gut, aber zu sagen, ich hätte dann einfach ganz wenig Parfum benutzt oder so, nee, das stimmt nicht. Ich hatte schon auch eine leichte Herrenduftfahne hinter mir. Mittlerweile ist es nicht mehr so.
Dazu habe ich eine Frage beziehungsweise einen Gedanken, weil es ist so, dass es auf jeden Fall in manchen japanischen Restaurants so ist, dass Leute auch gerne mal rausgeschmissen werden, wenn sie zu parfümiert sind und dass manche Restaurants darum bitten, dass man eben nicht stark parfümiert kommt. Das finde ich ganz interessant. Und dieses Rausschmeißen, okay, aber vorher darum zu bitten, finde ich soweit so nachvollziehbar. Vor allen Dingen, wenn du in so einem japanischen Ambiente, natürlich auch manchmal am Tresen einfach nebeneinander sitzt, ne?
Ja, ich finde, da sind wirklich die Grenzen zwischen einer gewissen Übergriffigkeit vom Restaurant und man muss den Leuten auch einfach mal sagen,
einer gewissen Übergriffigkeit von Gästen.
Exakt. Die sind da so ein bisschen fließend, weil ich kann es auf der einen Seite wirklich verstehen. Ich hatte mal eine Kollegin im Großraumbüro, die hatte sowas, so ein richtig, sowas ganz Harziges. Und wenn die zur Tür reinkam, dachte ich, mein Kopf explodiert. Wirklich, also die, da habe ich sie noch nicht gesehen, da habe ich sie schon gerochen. Und immer, wenn die da war, habe ich Ibuprofen genommen und das Fenster neben mir aufgemacht. Und natürlich, wenn die in einem Restaurant neben mir sitzt, ganz, ganz nette Person, aber ihr Parfum hat mich fertig gemacht.
Ja,
und wenn die im Restaurant neben mir sitzt, dann kriege ich von meinem teuer bezahlten Achtgang oder Zweigang überhaupt gar nichts mehr mit. Auf der anderen Seite muss man natürlich immer, es ist eine feine Linie, muss man natürlich auch irgendwie überlegen, lasse ich mir jetzt echt vom Restaurant sagen, bitte, können Sie auch vielleicht am Vortag duschen, nicht, dass das Duschgel zu stark ist. It's a fine line. Aber kommen wir doch mal zurück.
Sagen,
wir sprechen heute eigentlich über Vanille.
Jetzt lass uns doch mal vom Geruch weggehen zum Geschmack. bestellst du dir manchmal einfach so Vanilleeis?
Ja, tatsächlich diese vermeintliche Regel, check in der Eisdiele das Vanilleeis und du weißt, ob die gut sind. Die beherzige ich. Wenn ich da ganz, ganz neu bin und ich da auch wirklich so ein bisschen kulinarisch interessiert rangehe und das nicht einfach nur so irgendwie so eine Kult-Venezia-Dolomiti ist, dann bestelle ich auf jeden Fall das Vanilleeis und inspiziere das Vanilleeis auf die schwarzen Pünktchen und ob das Aroma echt ist und wie cremig es ist und wie sahnig und so weiter. Ja, das mache ich.
Habe ich Respekt vor. Ich esse halt so gerne Sorten.
Ja.
Und dann habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich mir ein Vanilleeis bestelle, dass ich dann eine Sorte verschwende. Aber wenn wir natürlich im Vanilleeisbereich sind, dann sind wir natürlich im Spaghetti-Eisbereich. Und
da habe ich den Schaumstofffinger doch schon wieder
an. Oh, da lieb ich mein Vanilleeis. Ich habe auch, manche Leute bestellen sich dann ja eine andere Eissorte. Oder manchmal gibt es ja auch sogar Spaghetti-Eis in unterschiedlichen Eissorten.
Ja. Ist aber nicht dasselbe, weil wir wissen, alles geht um die gefrorene Sahne.
Preach. Ja. Gefrorene Sahne auf die Eins.
Ich hatte, ich habe letztes Jahr Ostern gab es sogar von Lind Ostereier.
Mit gefrorenem
Sahne-Geschmack? Nee, leider nicht. Aber in der Geschmacksrichtung Spaghetti-Eis.
Ja, es gibt ja so Psychos, die sich die Sahne abbestellen, weil die kein Fan von gefrorener Sahne sind, ne?
Muss ich sagen, ich weiß nicht, ob
das ist nicht
so
meine,
gute
es ist nicht die Religion, der ich angehöre, wirklich gar nicht.
Ich habe immer zum, weil ich bin ja auch wirklich ein, ich bin ein Freund von Eisbechern.
Mhm.
Ich mag so einen schrulligen alten Eisbecher, auch in so einem blauen Joy-Glas, wo irgendwie vielleicht noch eine kleine Palme, so eine Glitzerpalme dran ist, lieb ich alles dran. Was ich aber blöd finde, wenn ich mir schon so einen Eisbecher reinzerre, was ja auch, ne, kalorisch ist das auch schon ordentlich amtlich, das heißt, es muss auch gut gewählt sein und dann ist das irgendwie zu 80% Vanilleeis, dann bin ich enttäuscht.
Ja, es ist so ein bisschen cheap, ne?
Das finde ich doof, weil wenn ich mir schon irgendwie, ich bestelle mir einen Schokobecher oder ich bestelle einen Nussbecher, finde ich am schlimmsten, bestellst du den Nussbecher. Und da sind ja, ich glaube, insgesamt sind das schon 4 Kugeln oder sowas.
Ja.
Und dann sind das irgendwie 3 Vanille und eine Haselnuss. Nee. Denke ich mir, oh, come on, Leute. Das geht so aber nicht.
Nee.
Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Was sind denn, abgesehen von Vanilleeis natürlich, geile Gerichte, geile Kombis, woran denkst du?
Wie immer dachte ich so, wo spielt denn Vanille so eine Rolle? Und wenn man dann mal in so einer Welt ist, ne? Wenn man dann in so einer Welt ist von zum Beispiel einer Buchtel. Einem Germknödel.
Nehme ich mit in diese Welt.
Ja, wenn in dieser gemütlichen, fluffigen Welt, wenn man da so ist, meinetwegen auch ein Kaiserschmarrn.
Oh Gott, ja. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Oh. Ach, da sind wir ja einfach so in dieser, da kippen wir uns natürlich Vanillesoße. Und ich möchte auch, dass eine Dampfnudel, ich möchte, dass die unten so eine Knusperkruste hat.
Mm.
Ich möchte, dass die in einem tiefen Gefäß ist. Damit die in einem Vanillesoßensee ist und dann möchte ich, dass da oben Mohn drauf ist und Puderzucker.
Ja.
Und dass da vielleicht ein kleines Pflaumenmus in der Füllung ist.
Mm.
Das möchte ich gerne haben. Und das gibt mir gemütliche Wärme.
Ja, so, ich möchte sofort so die Schultern so ein bisschen hochziehen, weil ich mich gerade in die Decke einmuckle. Ja, ich gehe generell in die Welt der Mehlspeisen. Wir gehen generell nach Österreich, wo aus sowohl Hefe als auch Kartoffelmasse fantastische Dinge zusammengeknödelt werden. Sei es ein Marillenknödel, ein Zwetschgenknödel, da eine Vanillesoße. Und aber immer auch gerne irgendwie wahlweise eine Mohnschmelze obendrauf oder eine Bröselschmelze oder auch, lieben wir auch, quasi Haselnüsse mit ein bisschen Zucker und Butter Manchmal ist da auch Hase, halb Haselnuss, also gemahlen, halb Haselnuss, halb Paniermehl.
Mhm.
Und aber unten hätten wir gerne den See, auch so eine richtig dicke Vanillesoße. Ja. Nicht so eine dünne.
Nee.
Richtig dick und blass.
Richtig dick und blass und...
So wie ich. Nein. ja, nee, das möchte ich schon sehr gerne. Ich denke an sowas wie Mohnnudeln. Das sind ja quasi so eine Art Schupfnudeln.
Ja.
Und
du hast auch rote Grütze aufgeschrieben, finde ich auch geil mit Vanillesoße.
Also ich finde rote Grütze ohne Vanillesoße, it's not happening. Sehe ich einfach gar nicht.
Hat zu viel Säure und je nach Beere auch zu viel Pelz, Tannin, weißt du?
Das Gefühl, das kratzt mir hinten so den
zu
Gaumen
auf. Zu viel Rot,
auf.
Da muss eine Verfettung stattfinden. Ja. In Form von einer Vanille. Da muss Vanille.
So wie so eine Art Schutzschicht.
Ja,
Gaumenschutzschicht.
So eine süße Fettspur muss eine Vanillesoße da durchziehen.
Apropos süße Fettspur. wir kommen aus den Mehlspeisen, kommen wir raus und gehen in die Fritur. Ich liebe Beignets.
Ja.
Ich liebe es, wenn Dinge wie zum Beispiel Apfelringe durch einen Backteig, weißt du, wie so ein...
Die Frankfurter Apple-Crunche. Oh
ja, aber das ist so eine...
Das eine, mit einer Vanillesoße.
Oh mein Gott. Das ist so ein, ja, überhaupt so dieses Apfelteig, Apfel plus Teig plus zwingend Vanillesoße. Und natürlich, denn wir haben bereits natürlich ein Rezept für Vanillesoße unseren HörerInnen geschenkt, als wir über Holunderblüten gesprochen haben.
Oh,
diese magischen Holunderblüten-Beignets.
Oh.
Wir können uns jetzt schon so ein bisschen, also wir haben noch ein paar Monate Zeit, aber demnächst wird es wieder wunderbare duftende Dolden an irgendwie Gebüsch geben, die durch einen Backteig kurz mal in die Fritte und da einfach sehr viel Vanillesoße drauf gekippt.
Oh, ich denke auch gerade an so eine Crumble-Haftigkeit. So ein warmer Crumble, Apfel, Beere, oh Gott, Holunder, ja. Nicht Holunder, das Rote, Johannisbeere. Du weißt, guck,
gut,
ich muss, manchmal
gut.
muss man,
gut gefallen.
Manchmal muss man ja im Kopf mal kurz sagen, sowas. Und ist, finde ich, nicht so auf den ersten Blick, aber ich finde schon auch Schokolade mit Vanille. Also Schokotarte oder Schokokuchen mit Vanille.
Wenn du in Frankreich irgendwo zumindest im Dessertbereich in einem Restaurant sitzt und dann haben die ja mindestens drei Desserts auf der Karte. Es ist einfach so, ich liebe alles daran. Und da ist immer ein Fondant oder ein Gâteau au Chocolat, also immer sowas sehr Kompaktes oder Molleux.
Was ist Molleux?
Ein Molleux ist ein bisschen wie Lava Cake, also in der Mitte gerne flüssig. Geht ein kleines bisschen hoch wie ein Soufflé, aber es hat mehr Mehl als ein Soufflé.
Mhm.
Und da wird immer Vanillesoße zu serviert, weil die sind ja nicht wahnsinnig. Die wissen ganz genau, was sie da machen. Ich wollte nur ganz kurz sagen, ich habe, ich weiß, Weihnachtsmarkt haben wir jetzt tatsächlich noch 11 Monate Zeit, bis wieder losgeht. I know. Aber ich freue mich jetzt schon drauf. Das war eine meiner Entdeckungen im letzten Jahr. Es gab quasi einen Stand, der dreierlei Apfelgerichte verkauft hat.
Mhm.
Und daran habe ich einfach nur alles geliebt. Es gab entweder einen Bratapfel.
Natürlich.
Es gab einen Bratapfel oder es gab einen Apfelbeignet und die waren wirklich gut.
Mhm.
Waren richtig gut. Das war so zwei bis fünf Apfelringe in so einem richtig geilen, knusprigen, fluffigen Bierteig oder aber einen Apfelpfannkuchen.
Geil.
Und natürlich überall konntest du immer Vanillesoße oder Eierlikör, was ja letztendlich eine beschwipste Vanillesoße ist, konntest du dazu bestellen. Und, und es gab zu trinken, gab es nämlich auch einen Calvados bzw. einen Apfelpunsch. Und da muss ich sagen, das war ein guter, guter Apfelstand.
Fokussiert, leichte Variation, Schoko-Vanille, ne?
Oh.
Da denke ich natürlich.
Du hast was Marmoriertes im Kopf.
Ich habe was Zweigeteiltes im Kopf.
Ja klar, im Tetrapack.
Ich habe Doppelfla im Kopf.
So, und jetzt holst du mal Menschen dazu, die nicht im holländischen Grenzgebiet aufgewachsen sind.
Also, Fla ist Pudding.
Flüssiger Pudding.
Ja, also so, ich glaube, im Englischen ist es ein klassischer Custard.
Ach was.
Sowas, was so dickflüssig aus der Tüte rausläuft.
Das gulpt da so richtig raus.
Ja.
Ich finde, lautmalerisch ist Gulpen genau das, was aus diesem Tetrapack so raus.
Mhm. Und dann gibt es halt Schokoladefla.
Schokoladefla.
Gibt es Vanillefla.
Vanillefla.
Und dann gibt es Doppelfla.
Oh.
Ist auf der einen Seite hast du Schokolade und auf die andere Seite hast du Vanille. Und ganz am Anfang, erst sagen wir die Hälfte von der Packung, kommt auch links Vanille, rechts Schokolade raus.
Ist lecker.
Aber später hast du einfach nur vermischt.
Like a slapper.
Ja, Doppelfla.
Wirklich fantastisch. Das war auch wirklich eine Entdeckung, festzustellen, dass einfach in jedem niederländischen Supermarkt, wirklich in jedem, ja, egal also wie klein oder groß ist, das steht da einfach neben dem Joghurt, Ende Gelände. Da wird überhaupt nicht drüber diskutiert.
Es gibt auch Karamellfla und sowas.
Das es schon gibt auch Karamell, finde ich auch schön. Ja. Das hat so eine, so wirklich so eine Toffee-Karamelligkeit.
Ja.
Und natürlich gibt es auch manchmal Mokka oder Kaffee.
Yes.
Finde ich auch geil.
Ja. Ich habe schon lange keinen Fla mehr gegessen. Und jetzt habe ich Bock drauf.
Natürlich bringst du nächstes Mal, wenn ich in einem Albertheim bin, hole ich auf jeden Fall einen Tetrapack. Willst du denn dann Double oder muss es getrennt sein?
Nee, eigentlich Double.
Okay.
Eigentlich Double.
Ich habe auf jeden Fall auch noch so ein Ding, wo die Vanillesoße nicht fehlen darf, aber ich brauchte ein bisschen, um da hinzukommen. Und manchmal habe ich da auch so ein Jeeper drauf und das ist Waldmeister Wackelpudding.
Als ich in Norwegen war, Jule, ne? Hatte jetzt kulinarisch, war okay.
Bin gespannt, wo die Reise hingeht.
Ja, die verkaufen im Tetrapack ungekühlt diese Jellies.
What?
Die verkaufen quasi Wackelpudding in so Tetrapacks in verschiedensten Sorten. Ich habe mich für Tropik entschieden und daneben steht ein Tetrapack Vanillesoße. Das habe ich mir mehr als einmal schmecken lassen, das sage ich dir, wie es ist.
Wow, ich habe da noch nie was. Echt? Da habe ich noch nie was drin. Das finde ich geil. Fantastisch. Ist auch Waldmeister dabei? Ist Waldmeister da ein Ding?
Ist nicht so mein Ding, deswegen kann ich dir nicht sagen, ob es dabei war. Es gab auf jeden Fall eine rote Beeren-Variante und es gab halt sowas. Das hieß irgendwas mit Sonderedition Sommer. Ich glaube, das war irgendwie. Eigentlich hat es ein bisschen geschmeckt wie Pfirsich-Eistee mit Süßstoff.
Ja. Genau so stelle ich es mir auch vor. Einfach auf jeder zweite Vape.
Aber das ist geil. Schön. Mit also Waldmeister und Götterspeise.
Ich habe bei meiner Oma gab es immer diesen Wackelpudding Waldmeister in so, ne, in den kleinen Pöttchen, man kennt das. Weil es gibt die ja auch wirklich zu fest zu kaufen, wo dann oben schon diese Vanillesoßenschicht drauf ist. Und da habe ich mal so ein bisschen Bogen drum gemacht. Aber das ist ja auch so ein absoluter Klassiker in Berlin in Klärchens Ballhaus.
Ah.
Da wird auf jeden Fall Waldmeister Wackelpudding mit selbstgemachter Vanillesoße serviert. Und ich liebe alles dran. Wir haben ja in unserer Vanillefolge bis jetzt uns auf Vanillesoße einigen können und Vanillepudding. Ja gut, it's happening. Bevor wir jetzt tatsächlich auch noch über Dinge sprechen, mit Vanille, abseits von Vanillesoße, hast du jemals, Moment mal, wie heißen sie, Île Flottante oder Les œufs à la neige? Also Schneeeier und also ich habe es auf Karten schon als Île Flottante, als quasi, was ist das denn, die schwebende Insel, gesehen und habe es zwischendurch vergessen. Jetzt erinnere ich mich wieder dran und ich kann an nichts anderes mehr denken.
Das ist ja quasi wie Baiser, der gedämpft wird, ne?
Genau.
Also beziehungsweise so eine Eischneemasse,
ja,
mit Zucker.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob das eine Erinnerung, und ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, so Wölkchensuppe.
Jemand das mal zu mir gesagt.
Und ich weiß nicht, ob das eine Erinnerung ist, die ich wirklich habe. Weißt du, kennst du das? Oder ob das eine Erinnerung ist, meine Mutter hört manchmal zu, schreib mir mal bei WhatsApp, ob das früher ein Ding war. Dieses, in so einer vanillehaftig Milchigkeit gekocht, dieser Eischnee.
Die Île Flottante. Erstens, ich liebe ja schon diesen wirklich dramatischen Titel, schwebende Inseln oder halt auch, also die Schneeeier finde ich einfach nur niedlich. Ich stelle mir einfach so, ne, wie so weiße Tatzen vor. Und ich kannte das nicht. Ich war irgendwann mal in Frankreich und selbstverständlich stand es dort auf ganz, ganz vielen Dessertkarten. Und ich habe es mir natürlich sofort bestellt und mich sehr, sehr dolle verliebt. Du bekommst einen Teller, wo ganz, ganz viel wunderbare Vanillesoße drin ist. Das ist nämlich der See, auf dem die Insel schwebt. Und die Insel an sich ist tatsächlich geschlagener Eischnee mit Zucker. Und der wird quasi in Milch oder auf Milch puschiert. Deswegen eben auch so diese Schneeeier. Wir haben das auch tatsächlich in meinem Ausbildungsbetrieb, haben wir das auch ab und zu mal auf der Karte gehabt. Ist natürlich, im Fachjargon sagt man, eine Riesenfickerei, weil du das schlecht vorbereiten kannst.
Ja, weil
Weil das halt einfach Baiser ist, der schnell zusammenfällt und ja, der pochiert werden muss. Man sagt dann eben, das muss à la minute fertig gemacht werden. Das ist aber auch nichts, was irgendwie in einer Minute fertig ist. Ja, deswegen, da hat man sich dann auch wirklich selber ein bisschen ein Ei gelegt, wenn man das auf die Karte schreibt. Ein Schneereifen. Ja, jedenfalls hat man also diesen Eischnee und den sticht man dann in so ganz große Nocken quasi ab. Sodass es halt wirklich so ein bisschen so aussieht wie so ein Ei. Und durch diese Bewegung geht dann halt auch die letzte Bewegung mit dem Löffel mhm, auf so simmernde Milch. Milch mit Zucker und auch ein bisschen so Vanille, schwarze Vanillepünktchen sind mhm, in dieser Milch drin. Ja. Und da wird dieses Ei, dieses Schneeei, Eischneeei, eben draufgegeben. Und dann musstest du das auch alle paar Minuten so ein bisschen wenden, dass das von allen Seiten halt auch Kontakt zu dieser Milch hatte und dadurch halt quasi gart. Und dann wird das da halt ganz vorsichtig rausgehoben. Das ist eine ganz, ganz fluffige Angelegenheit und wird auf die Vanillesoße gesetzt. Und dann ist das natürlich, als würdest du einfach ganz süßen Schaum essen. Mit Vanillesoße. Und ich fand das einfach absolut magisch und fabelhaft. Und hatte es tatsächlich jetzt, glaube ich, 15 Jahre komplett vergessen. Und im Laufe dieser Folge, und dann sprach es auf einmal zu mir, ich sah dieses Ei vor meinem inneren Auge und dachte, ich möchte es jetzt essen.
Als du süßer Schaum gesagt hattest, habe ich natürlich sofort an Vanillesahne gedacht.
Oh, ja.
Ich weiß nicht, was das ist, aber das macht was mit mir.
Ich hole eine Erdbeere dazu.
Ja.
Ich hole meine kleine Erdbeere dazu. Das ich hole eine große Erdbeere dazu. Erdbeer, ja. Vanille und Sahne?
Irgendwie ist das total geil.
Ist das eine magische Dreifaltigkeit oder was?
Ja, total. Also, und ich meine, also wir sind natürlich auch im Panna Cotta Creme Brûlée Bereich. Bei einer Panna Cotta immer klassisch, dass die ganze Vanille sich am Boden sammelt. Du hast dann immer, du gibst dir irgendwie schön viel Mühe, dann kommt da schön Vanille rein und am Ende hast du unten.
Das hat tatsächlich was mit der Temperatur zu tun,
ja,
auch wann du die Gelatine reingibst.
Interessant. Ich dachte, es hat was mit Schwerkraft zu tun, aber es ergibt voll Sinn.
Ja, es hat auf jeden Fall was mit Schwerkraft zu tun, aber tatsächlich ist irgendwie der Trick, oh Gott, das müsste jetzt eigentlich wie aus der Pistole geschossen kommen, ne? Eigentlich ist der Trick, dass du das halt, wenn das wirklich so lauwarm ist, miteinander verrührst. Es geht ja immer um die Dichte der mhm, Flüssigkeit, wie sich der Kram absetzt. Und das ist dann quasi, also dass du das alles nicht, die Milch darf nicht zu heiß, aber auch nicht zu kalt sein, mhm, weil genau dann passiert das, dass es sich teilweise am Boden und, habe ich auch schon gemacht, dass es sich oben auf der Haut abgesetzt hat.
Interessant.
Das sieht auch extrem scheiße aus. Sondern dass es halt so lauwarm ist, dass das halt die Dichte genau das richtig. Ist bei einer Creme Brûlée nicht anders. Ich habe auch schon Creme Brûlées gemacht, wo wirklich richtig schön der ganze, wenn du alles weggefuttert hast, war so quasi der Boden unten noch so.
The floor is nicht Lava, sondern Vanilla.
The floor is Vanilla, exakt. Und das finde ich ja auch an dieser, also diese, wir haben jetzt ja gerade schon so ein paar, wir haben den Pudding, wir haben die Vanillesoße und auch die Creme Brûlée und auch das Vanilleeis.
Ja.
Also ein bisschen nicht durchgekaut, aber durchgesprochen. Und das ist letztendlich ja quasi immer der gleiche Bausatz. Manchmal kommt eine Stärke dazu, wie beim Pudding. Manchmal werden Dinge anschließend eingefroren und dabei schaumig aufgeschlagen. Aber letztendlich ist es der ähnliche Bausatz. Du hast Milch, du hast Sahne, du hast Eigelbe und du hast Zucker, du hast Vanille. Eventuell die Zutatstärke noch.
Und irgendwann bist du dann natürlich auch, je nachdem, was du dazu tust und was du wegtust, in der Bäckerei und machst dir eine Creme Patissier.
Die Creme Patissier, exakt. Oder du machst dir eine Bayerische Creme, auch was Schönes. Ist dann diese klassische Vanillecreme, die in sämtliche Torten und so reinkommt, die auch gerne dann so variiert wird, dass du irgendwie machst eine Himbeercreme, aber die Basis davon ist quasi mhm, eine Bayerisch-Creme. Solche Dinge. Und dann muss ich natürlich auch sofort wieder auch immer eine kleine, ich finde schon fast eine Persönlichkeitsfrage. Es gibt manchmal in französischen Konditoreien eher die Auswahl zwischen, hättest du gerne als Füllung Vanille, Schoko, Mokka oder Pistazie? Und da bist du in Frankreich auf jeden Fall im Eclair-Bereich oder im Millefeuille-Bereich.
Ich hätte total gerne die Kombination Vanillecreme mit Himbeeren.
Oh.
Das hätte ich gerne als Kombination.
Ja.
Da gibt es nicht auch so ein Gebäck, was so, wo man abwechselnd einen Tupfen macht und eine Himbeere?
Ja, das ist Millefeuille.
Ja, dann möchte ich das bitte haben.
Und Millefeuille ist auch ganz häufig wirklich klassisch eben mit einer Creme Patissier, also mit einer Vanillecreme. Und dann wird da halt ein Himbeerchen oder auch ein Erdbeerchen. Oder ein Walderdbeerchen, um Gottes Willen, das mit Walderdbeeren, oh, I'm dying, zusammengeschraubt. Wie gesagt, so ein Eclair kriegt ja auch gerne mal so eine Füllung.
Ja.
Und da bin ich ehrlich gesagt auch Team Vanille oder Mokka, aber auch Team Vanille. Hier diese Vanille-Sahne, die du gerade meintest, die ja auch so absolut magisch ist. Boah, ich kann es echt kaum abwarten, bis Erdbeerzeit ist, ne? Aber dauert noch ein bisschen. Da gibt es auch den sehr klassischen, ich liebe es ja ab und zu mal so ein klassische, so eine Garnitur mit einzubringen, wie das heißt. Und das ist die Creme Chantilly. Das ist so eine, man sagt jung geschlagen, also eine nicht ganz fest aufgeschlagene Sahne.
Ja, die kriegst du immer, wenn du in Frankreich dir einen Crêpe bestellst, dann fragen die mal, ob man Chantilly da drauf haben möchte.
Und das ist halt quasi sehr weiche Sahne, nicht flüssig, aber auch nicht knüppelhart geschlagen,
sondern so angeschlagene Sahne.
Genau, mit ein bisschen Zucker und Vanille.
Ja, sag Creme ich dazu. Chantilly.
Also immer ja.
Creme Chantilly auf einem
gedeckten Apfel.
Salz. Ich wollte sagen Salz, Butter, Karamell, Crêpe mit Äpfelchen noch. Da hast du gerade ganz große Augen bekommen.
Mein lieber Gesangsverein.
Vorher Galette in Herzhaft. Jede Person ein. Und dann als Nachtisch nochmal ein Crêpe teilen, wo dann gefragt wird mit Chantilly. Und man sagt, weil Chantilly fühlt sich halt auch nicht an, als würde man Sahne bestellen.
Nee, obwohl an Sahne bestellen auch überhaupt
gar nichts ist daran falsch. Ich habe gestern Grießflammerie gegessen, wo ein Sahne daneben war.
Dass ich aus deinem Mund mal das Wort Flammerie, Grießflammerie höre, daran lieb ich doch wieder.
Es so ist angebrannter Grießpudding eigentlich.
Das ist
doch
fantastisch.
Da war wirklich auch oben so eine kleine
Karamellschicht drauf.
Ja, also einfach so, was ein bisschen angebrannt ist. Ich weiß nicht, ob die da nochmal ob die mit dem Bunsi dran gegangen sind oder ob die das nochmal kurz unter die Oberhitze gestellt haben.
Ich muss sofort an das Wort Timbal denken. Weißt du, was ein Timbal ist?
Nee.
Ein Timbal ist dieses typische Förmchen. Wie ist denn das? Ist das konisch? Ja, ne? Was nach unten sich etwas verjüngt, nach oben weiter ist. Und das sind diese kleinen Metallförmchen, in denen ganz klassisch so ein Grießflammerie ein Panna Cotta oder
das
sowas.
Das war ein Grießflammerie, das kam von einer größeren Flammerei. Da ist man, glaube ich, mit dem Löffel in die große Form mal reingegangen.
Da ist man
ins
ganz große Timbal rein. Das
war ein rustikales Flammerie.
Apropos Oldschool, Jule spricht von Timbal. Schweben dir gewisse savory, salzige Kombinationen mit Vanille vor?
Ich habe echt auch geguckt in der Vorbereitung. Und es gab wohl auch mal eine Phase, wo ich gerade einfach auch angefangen habe zu kochen und mich ein bisschen ausprobieren wollte. Und da fand ich Vanillemöhren total schick.
War ein Riesending.
Fand ich.
War
also
ein Riesending.
So,
es war die Möhrchen glasieren, nur halt mit Vanille.
Genau, so glasierte Möhrchen und dann Vanille rein. Aus irgendeinem Grund würde ich es heute nicht mehr machen. Irgendwie, ja, fühl ich jetzt, also ich weiß gar nicht, vielleicht, wenn ich aus einer französischen Kochtradition mit Vanillemöhren käme, dann käme mir das vielleicht ganz natürlich.
Ich überlege gerade, was würden wir denn dazu essen?
Da würden wir dazu essen Kartoffelbrei, würden wir dazu essen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man so ein Geflügel dazu isst. So,
love that.
So brathähnchenartige Sachen könnte ich mir da sehr gut so vorstellen.
Aber
ich kann
jetzt
mir aber auch
ein bisschen Lust auf Vanillemöhren. Ich bin da komplett bei dir. Ich habe das auch sehr, sehr. Also es gab das während meiner Ausbildungszeit und so weiter, war das einfach ein Ding. Gefühlt, sobald eine Möhre in die Küche kam, hat da irgendjemand die Vanilleschote hinterhergeworfen. Und auch in jedem Restaurant stand es auf der Karte drauf. Es war auf jeden Fall ein Riesending.
Ich meine, Möhren sind ja auch eh so ein bisschen süßlich, ne? Und dann.
Und ich weiß auch, dass ich das total geil fand. Und dann war es halt einfach irgendwann verschwunden und man hat das so ein bisschen als so abgedroschen empfunden. Und ich habe das jetzt seit Ewigkeiten überhaupt nirgendwo mehr gelesen und auch nicht mehr gegessen. Ich könnte es mir aber wieder ein bisschen. Du, wir haben in der letzten Folge den Flambierwagen rausgeholt. Du, ich könnte mir mal wieder so eine Vanillemöhre gefallen lassen.
Ich meine,
nächste Ausfahrt ist dann aber auch eine Vanille-Jakobsmuschel.
Ja, das habe ich nur gelesen, dass das auch gerne mal so eine Vanillebutter serviert wird zu so einem weißen Fisch, zu so einer Garnele, zu einem Hummer und sowas. Jetzt macht das auch Sinn, dass man da in der Bretagne bei dieser Maison Bourdieu oder keine Ahnung, wo ich da war, da konnte man auch Vanillebutter kaufen. Habe ich natürlich auch gekauft. Tahiti-Vanillebutter, na klar.
Selbstverständlich hast du Tahiti-Vanille.
Habe ich zugegriffen.
Da hast du aber die Fuffis in den Club geschmissen.
Piment d'Espelette habe ich gekauft. Alge, gesalzen, nicht gesalzen und Vanille, einfach weil ich so seltsam fand. Einfach, weil ich so und das habe.
Aber woran hast du, also diese fantastische, wahrscheinlich nicht ganz günstige Tahiti-Vanillebutter?
Waffelteig.
Ja, klar, natürlich.
Habe ich eine braune Butter draus gemacht, ja, ist ja in Waffelteig reingewandert. Ich dachte im Endeffekt vielleicht ein bisschen Perlen vor die Säue, weil ich jetzt danach nicht hätte sagen können, das ist einfach eine sehr, sehr geile Waffel. Also, ja, da hätte man gut eine Vanillemöhre mitmachen können.
Gut, eine Vanillemöhre.
Oder eine Vanille-Jakobsmuschel hätte man.
Ja, weil so eine Jakobsmuschel habe ich auch lange nicht gegessen, aber eine Jakobsmuschel ist ja schon was wirklich sehr, 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 sehr Leckeres. Die ist so ganz süßlich und zart und finde ich schon wirklich sehr, ja, sehr lecker.
Total geil. Und
wenn da dann halt so eine kleine, also von meinem inneren Auge wird das Ding gerade rechts, links angebraten und dann ziehst genau, es von der Pfanne, schmeißt ein Stückchen von dieser Butter rein, es schäumt. Mit den Schaum löffelst du da drüber und
arrosieren.
Dann, oh, exakt. Du arrosierst das Ding mit Vanillebutter. Kleine Prise Salz, ab geht's.
Okay, möchte ich jetzt essen.
Ja, ich auch.
Möchte ich jetzt
mit, weißt
essen?
Was? Mit Vanillemöhren.
Ja, damit. Ich dachte auch. So eine kleine Vorspeise.
Ich weiß gerade nicht, wie wir wieder zurückkommen, weil ich möchte eigentlich noch, wenn wir schon irgendwie über ein Vanille, im Vanillebereich sind, möchte ich eigentlich noch ganz kurz mein Guilty Pleasure für Vanillemilchshake mit reinbringen, aber ich weiß gerade noch nicht, wie wir den Bogen von der Jakobsmuschel, von der Bretange zum Vanillemilchshake kriegen.
Ist beides geil.
Ist beides geil, ne? Vanillemilchshake finde ich schon auch richtig geil.
Hast du schon mal einen harten Milchshake getrunken?
Was heißt, also mit Schnaps?
Mhm.
Nee, nicht, dass ich wüsste.
Das fand ich, das war für mich auch so ein, das kann man sich einfach kaufen, wenn man erwachsen ist, Moment.
Was war drin?
Es war, du konntest dir quasi die Milchshake-Sorte aussuchen. Und dann konntest du dir einfach so einen Shot Scotch oder sowas mit reinschmeißen lassen. Es war mit meiner Freundin Maxi, als die in London gewohnt hat und ich gerne mal mit dem Eurostar von Köln nach London gefahren bin zu ihr. Da waren wir abends an irgendeinem Laden, wo wir dann so, das war so ein Frittenladen, ne? Wo du dann natürlich auch die Pommes in den Milchshake einer auch mal reindippst. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich einen harten Milchshake will oder nicht. Und ich war so, hä? Ja, man kann sich hier Schnappi in den Milchshake geben lassen. Das fand ich ein bisschen geil. Vanille-Milchshake finde ich gut.
Finde ich einfach absolut fantastisch. Und ja, ich kann mir das mit dem Schnappi sehr gut vorstellen, weil wir dann natürlich auch wieder sehr schnell in einem leichten Eierlikörbereich sind. Oder ja, auch, wie heißt es bei den Amis noch? Was trinken die an Weihnachten immer? Martha Stewart mit 84% Promille. Eggnog.
Ah ja, ja, Eggnog ist doch Eierpunsch eigentlich, oder?
Eggnog ist Eierpunsch, ja. Auch mit ordentlich Schnappes, was so ein bisschen eine noch flüssigere Version von einem Eierlikör ist. Und das kann ich mir natürlich auch, also es ist ja letztendlich quasi wie ein nicht aufgeschäumter Vanillemilchshake mit ein bisschen Schnaps, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ich möchte an dieser Stelle den Vibe killen.
Funkelt der Hass in den Augen?
Ja, ich habe mich richtig. Ich möchte mich jetzt vielleicht nochmal richtig mal gucken, wie ich mich reinsteige.
Oh. Wir gehen alle in den Baum, in die Vorbeuge. Halbe Vorbeuge. Ja, okay.
Es gibt diesen Typen, Cédric Grolet. Dieser Typ ist Social Media bekannt geworden, dadurch, dass er diese Fruchttörtchen macht, die so Illusion Cakes sind, wo der dir eine Mango macht, was aussieht wie eine Mango, wo der dir eine große Kaffeebohne macht.
Und dann beißt du rein und in der Mitte ist so ein geiler Schaum.
Genau.
Ich möchte einmal ganz mini kurz, bevor du weiter losrantest, sagen, also ich kann jetzt auf gar keinen Fall so einen Satz sagen wie, ich habe den damals noch im Underground vor 25 Leuten gesehen, nee, aber mir wurde Content von ihm reingespült, bevor er so abartig durch die Decke gegangen ist. Der hat ja wirklich eine unfassbare Reichweite mittlerweile. Wirst du wahrscheinlich auch gleich erzählen, von wegen die Schlange vor der Tür, bababa. Ich erinnere mich an Videos von ihm, wo er einfach sein wirklich begnadetes Handwerk gezeigt hat.
Wo
sehr viel Equipment, sehr viel teures Equipment dranhängt.
Voll.
Aber ich erinnere mich dran, als er Dinge gemacht hat, er hat schon immer irgendwie eine Schwäche auch für so Förmchen gehabt, dass er hat Schokolade temperiert, hat ihn irgendwelche Formen gemacht, hat einen Mousse gemacht, hat da noch irgendeinen Kern reingemacht. Total. Und anschließend sah das Ding aus, quasi wie so ein, wie heißen nochmal die Zuckeräpfel von der Kirmes?
Ja.
Zuckerapfel von der Kirmes. Und das war aber letztendlich war da ein Törtchen mehr oder weniger drin.
Voll,
so.
Genau.
Und irgendwann ist irgendwas passiert. Ja, es ist einfach Ruhm, Reichweite, das ist passiert. Und mittlerweile ist es unerträglich. Und an dieser Stelle reiche ich dir die Hand.
Na, du hast ja eigentlich auch schon das völlig richtig gesagt, dass dieser Typ eigentlich ein toller Patissier ist.
Ja, der weiß, ist, was er macht.
Der ist Chef-Patissier in einem 5-Sterne-Luxushotel in Paris eigentlich. So, das bist du nicht, wenn du nichts kannst. So, ne?
Ich schüttle den Kopf, das sieht keiner. Ja, aber also ich bin komplett bei dir.
Total. Aber mittlerweile ist er halt super krass Insta-famous. Ich habe nicht geguckt, wie viele Millionen Leute dem folgen. Doch, ich habe geguckt,
weltweit.
Ich habe es wieder vergessen.
Es ist lächerlich viel.
Genau, es ist total viel. Und der hat auch so mittlerweile so ein Kochatelier, Kochstudio, wo eben diese Videos gefilmt werden, die er macht, ne? Und man sieht
und
dann
doch sogar verglast, also das,
ja, das genau,
Passanten.
Da stehen draußen, während er die Videos macht, steht eine Traube von Menschen, die auch immer wieder im Hintergrund zu sehen sind. Manchmal gibt es dann auch so Schnitte, wo er dann Einzelteile davon mal kurz nach draußen, wo man das, was auch so ein bisschen so.
Alter, bist du Michael Jackson?
Es ist so ein bisschen ekelhaft. Ja, es hat wirklich so, Michael Jackson hält das Kind über
ja,
den Balkon, Gefühle
so. Nur er hat halt irgendwie, keine Ahnung, einen Löffel Vanillemus.
Der hat vor allen Dingen, das ist natürlich vielleicht auch ein bisschen Ragebait oder so ein bisschen, ganz oft am Anfang schneidet der einfach in so eine fette, fette Tüte mit Vanillestangen rein.
Ja, so ein richtig, der hat so einen Bund Vanilleschoten.
Nee, der hat
so
nicht nur, der hat
so eine Tüte.
Tüten mit Bündern von Vanilleschoten. Ich habe ein Video von ihm angeguckt, was einfach nur untertitelt ist mit 500 Kilogramm Vanille. Wo ich so denke, warum denn? Warum 500 Kilogramm Vanille in einem Instagram-Video? Weißt du, ich habe mal ein bisschen gerechnet, auch mit in Benefit of the Doubt, er kauft ja viel Vanille ein, das heißt, er wird einen guten Preis kriegen, ja? Zwischen 600 und 2500 Euro kostet Vanille pro Kilo. Sagen wir, er macht einen guten Preis, er zahlt einen Taui. Dann liegt in diesem Video einfach 500.000 Euro Vanille auf dem Tisch.
Und 500.000
da,
Euro.
Sorry,
davon
aber
ein Haus
da bin
kaufen.
Ich.
Davon kannst du wahrscheinlich sogar zwei Häuser kaufen.
Da bin ich raus. Da bin ich einfach nur raus. Ich finde so dieser völlig unnötige Wareneinsatz, den sowas hat. Ich finde das so richtig, das ruft in mir richtig Ekel vor.
Ja,
auch so dieses, du schneidest erst so eine fette Tüte Vanille auf, dann filmst du deine Crowd, wie die dich anhimmeln, wo ich dann auch so denke, sag mal, spürst du dich eigentlich noch, mein Freund? Das löst in mir wirklich so ein Unwohlsein aus.
Absolut. Und ich, wie gesagt, ich gönne ihm auch seinen Erfolg von Herzen. Und ich möchte mich auch nicht davon freisprechen, dass für den Fall, dass ich jemals irgendeine Form von Durchbruch erleben sollte, dass es möglicherweise auch irgendwas mit meinem Ego macht und ich komplett abdrifte.
Total, aber
Ich finde es wahnwitzig unsympathisch. Und ich habe halt ich weiß, es klingt jetzt irgendwie so, früher war alles besser. Nein, früher war nicht alles besser. Lediglich die Attitüde von Cedric Grolet war früher besser. Und zwar, früher habe ich seine Videos angeguckt und dachte mir, meine Fresse nochmal, das ist aber, Alter, der weiß was. Also ich habe dem einfach handwerklich gerne zugeguckt, weil ich fand das mega spannend. Ich habe das, ich fand das auch sehr, sehr kreativ, was er gemacht hat. Er hat irgendwelche Törtchen in irgendwelche Formen, wie gesagt, also wir sind in einer Patisserie in einem Luxushotel in Frankreich. Das heißt, das ist wahnsinnig teuer.
Dieses
ganze
ja auch
Equipment
total
ist super teuer. Nichtsdestotrotz, auch mit dem teuren Equipment brauchst du eine gewisse Form von Talent und vor allen Dingen, dass du dein Handwerk verstehst, um die Ergebnisse zu machen und auch irgendwie mit so einer gewissen Lässigkeit, Leichtigkeit.
Total. Ich stell's mir auch voll geil vor, wenn du so begnadet talentiert bist und dann dieses Equipment hast und in einem Luxushotel du dann halt auch die teure Vanille benutzen kannst und so ein Scheiß, ne?
Und also ich habe ja auch in einem deutschen Luxushotel, was wahrscheinlich mit den Standards in Paris nicht mithalten kann, aber in so einem Hotel gelernt und war dort auch in der Patisserie und ich hatte einen begnadeten französischen Chef-Patissier. Wenn du dem beim Arbeiten zugesehen hast, dann hast du aber die Ohren angelegt. Da dachtest du auch wirklich, ja du, ich kann jetzt hier auch ein bisschen Schokolade. Nee. Dann guckst du mal jemandem zu, der das so richtig kann und dann denkst du, ah, okay, ja, alles klar, es gibt auch Abstufungen von sehr gut, I get it. Typ war trotzdem ein Riesenarschloch. Nichtsdestotrotz, ich habe respektiert, wie gut er einfach ist. Und das so ging es bei Cedric ging es auch. Und mittlerweile finde ich diese Videos absolut unerträglich. Und genau, wenn es schon so losgeht, dass er, ich erinnere mich, ich glaube, das war das letzte Video, was ich von ihm gesehen habe, dass er so ein, ich glaube, er hat irgendwie 2, 3, 4 Bündel Vanille.
Die quetscht er dann so aus.
Genau, die hat er so zusammengedrückt und hat die erstmal so nicht wahr, doch, also quasi.
Die in der Mitte durchgeschnitten.
Hat die in der Mitte durchgeschnitten.
Was ja auch schon komplett behämmert ist, weil wenn du das Mark haben willst, da.
Du musst sie der Länge nach. Du musst sie der Länge nach halbieren und dann auskratzen. Ich hoffe wirklich, dass dieses riesige Bündel, also ich kriege meine Hände gar nicht so zusammen, so viel Vanilleschoten hatte der in der Hand, die einfach wahnsinnig teuer sind. Die hat er in der Mitte halbiert und dann so rausgepresst, dass da so ein bisschen von diesem Mark rauskam. Ich hoffe wirklich, dass daneben irgendwo 2 arme Azubis stehen, die dann die nächsten Stunden damit verbringen.
Später sieht man die auch dann diese halbierten Vanille-Dinger in irgendwelchen Soßen
diese
und sowas.
Schoten auszukratzen.
Ich glaube schon, dass die das benutzen.
Ja, sonst wären sie ja wirklich komplett dumm einfach. Aber ich verstehe wirklich, wie sehr dich das aufregt. Und ich verstehe aber auch tatsächlich, wie das passieren kann, weil ich selber auch ich habe ja in der Traube gelernt und das ist nun mal auch so eine Kaderschmiede und ich weiß noch, dass ich, was heißt, ist eine Kaderschmiede, wo da sind insgesamt 4 Restaurants und die Backstube und also es gibt sehr viele, man nennt das ein Trockenmagazin, das sind quasi die Vorratskammern, wo halt sämtliche haltbaren Lebensmittel sind, wo sämtliche Konserven sind und so weiter, sämtliche Gewürze, wo auch der Froster ist und so weiter. Und,
oh Gott, ich.
Und es ist halt alles immer randvoll. Und du kommst halt in diese Kühlhäuser rein und dann stehen da halt, was weiß ich, auf jeden Fall 10, 5 Liter Sahne-Tetra-Packs und diese Käsekammer, wo wahrscheinlich auch ein Warenwert von mehreren 1.000 Euro drin ist, die ist immer voll. Also so, dass du halt, du weißt genau, irgendwann muss Bestellung gemacht werden, aber du hast halt immer was. Und mit den Gewürzen war es halt genauso. Wenn du dir irgendwie eine Packung Lorbeerblätter rausgenommen hast, dann standen dahinter immer noch 5 so ganz große und das halt mit sämtlichen Gewürzen, auch mit Vanille und so weiter. So, dass du als Azubi, der mit dieser Welt noch gar nicht so viel zu tun hat, das auch ein Stück weit als gegeben voraussetzt. Mhm. Das ist halt so. Du machst dir überhaupt keine Gedanken darum, wie teuer ist denn jetzt eigentlich für so einen normalen Menschen, wenn der in Käseladen geht, wie teuer ist dieser L'Encre, wenn der den kauft, in der Qualität. Mhm. Und ich habe damals von einem Berufsschullehrer, weil, also auf der in Bayersbronn ist ja so die Straße der Sterne, bababa. Die haben diverse Azubis vom Barreis, von der Traube, vom Sackmann und so. Aber sämtliche dieser Azubis wurden auf dieselbe Berufsschule nach Bad Überkingen geschickt. Sodass wir da halt in so einer Klasse saßen mit, wir waren natürlich immer so ein bisschen die Arschlöcher aus Bayersbronn.
Die Sterne-Arschlöcher.
Wir waren die Sterne-Arschlöcher aus Bayersbronn. Und alle anderen, ne, kamen auch aus guten Läden, aber halt auch wirklich, was weiß ich, irgendwelche Wirtshäuser, wo 4 Leute in der Küche stehen. Also auch viel, viel kleinere Sachen. Ne? Und wir haben vom Berufsschullehrer, haben wir regelmäßig so auf den Sack bekommen für unseren Verschwendungswahn, der uns quasi so auch, ja nicht indoktriniert wird, aber er wird uns nicht aberzogen.
Es wird zumindest nicht gechallenged, weil es ist halt die Küche, in der du lernst. Und wie sollst du wissen, dass das nicht die Norm ist?
Genau das. Und uns wurde das halt auch überhaupt nicht bei. Und natürlich, wenn du in einem Familienbetrieb arbeitest, wo eben, sagen wir mal, 4 Leute in der Küche stehen, was ist ich, Vater oder Mutter kocht, der andere Teil steht vorne im Service und so weiter. Und natürlich fällt es da ja viel mehr auf, wenn du händeweise Pfefferkörner in die Soße reinschmeißt, also nicht nur sensorisch, sondern halt auch einfach finanziell. Und das heißt, diese Azubis werden auch mit einem ganz anderen Bewusstsein für Geld ausgerüstet und die Azubis in so Edelläden halt manchmal nicht. Und ich kann mich auch immer noch dran erinnern, also da gab es halt vom Berufsschullehrer, der hat dann halt immer uns so einen Verschwendungswahn.
Der hat euch mal ein bisschen wieder eingeeicht.
Ja, ja. Aber womit er halt aber auch einfach recht hat, muss auch sagen, war Schwabe. Nee, aber er hatte auch inhaltlich einfach total recht. Ja. Weil es war überhaupt gar kein Bewusstsein dafür. Und als ich in die Patisserie kam, war es quasi nicht noch krasser, aber ich kann mich dran erinnern, dass wir quasi. Also, und ich meine, es gab das Trockenmagazin, auch in der Patisserie natürlich. Du weißt schon, das Lager, wo halt ohne Ende Valrhona-Säcke, also Valrhona ist eine sehr teure französische Schokoladenfirma, sehr, sehr gut leider, ob ich sehe, aber wahnsinnig teuer, das Zeug. Und wirklich in diesem Magazin lagen die halt neben bergeweise Mehl und Zucker und auch die Vanille war da und so. Und zusätzlich dazu standen halt oben in der Patisserie einfach Eimer und Säcke. Wir hatten wirklich so ein ganzes Regal, wo nur, weiß ich nicht, 15 verschiedene Valrhona-Tüten standen. Und zwar auch diese ganz großen.
Die du gar nicht,
die kriegst du gar nicht im
Einzelhandel. Kriegst du nur in der Metro.
Die kriegst du nur
im Valrhona Werksverkauf. Das ist so B2B, Business to Business.
Und ich habe mal für irgendeine Rezeptproduktion habe ich so eine kleine Tüte Valrhona, also ein Drittel davon gekauft. Und ich glaube, die hat alleine 40 Euro gekostet oder noch mehr. Das heißt, die großen kosten dreimal so viel. Und dann gab es sie natürlich mit 34% Kakao, 84, 64 und so. Die gibt es in sämtlichen Abstufungen. Und also was da ein Geld stand. Und ich kann total nachvollziehen, dass wenn das einfach, du gehst da jeden Tag rein und vor allem, du bist Angestellter. Cédric Roulet ist Angestellter.
Ich weiß gar nicht, ich kann mir auch vorstellen, dass sein Instagram-Scheiß vielleicht, also dass er jetzt schon größer ist, ja, als er ist,
ja,
in der Patisserie von diesem Hotel. Ich könnte mir vorstellen, dass es gibt auch dann dieses, ist das Chef de Cuisine, ist das, manchmal gibt es auch Küchenchef, die dann eigentlich gar nicht mehr selber kochen.
Ja, und aber es geht immer noch darum, bist du, gehört dir der Laden, zahlst du die Rechnung am Ende des Tages?
Ich kann mir vorstellen, dass er diese 500 Kilo Vanille selber bezahlt, weil das ja seinen Instagram-Account auch füttert und die Klicks ihm ja wahrscheinlich auch recht geben. Und bei TikTok kannst du ja auch Videos, wenn die viel geklickt werden,
auf der anderen Seite macht er wahrscheinlich auch viel Marketing fürs Hotel in dem Falle, dass die Leute halt kommen und dann da, naja.
Wieder die Geschäftsbeziehungen sind, müssen wir, das kann ja mal ein Wirtschaftspodcast checken.
Ich glaube, ich hätte mehr über Verschwendungswahn und, ey, sag mal, was kostet Vanille eigentlich, was kostet so ein Sack Schokolade eigentlich? Ich hätte da hundertprozentig wesentlich mehr drüber gelernt und das schneller begriffen, wenn das letztendlich, also wenn da meine Mutter oder mein Vater die Rechnung für bezahlt hätte, anstelle von eben einem Angestelltenverhältnis.
Und in einer Zeit, in der sich Cédric Roulet 500 Kilo Vanille leisten kann, kaufen wir uns Vanille bzw. Vanillinzucker und fragen uns, was ist denn da eigentlich der Unterschied und warum steht manchmal Vanillin drauf und manchmal Vanille? Vanille ist das natürliche Produkt und die Vanilleschote, die man, haben wir auf jeden Fall auch schon mal erklärt, längst aufschneidet, rauskratzt, die Reste davon schmeißt du entweder mit in deine Soße oder machst dir einen Vanillezucker. Das ist auf jeden Fall die Frucht einer Orchidee. Und Vanille ist unter anderem deswegen so teuer, weil das ist ein bisschen wie bei der Olive, die kannst du nicht vom Baum pflücken und essen, sondern diese Früchte davon, die musst du erst trocknen, dann musst du die fermentieren, weil die sonst überhaupt nicht das Aroma haben. Und das Aroma der Vanille ist eben Vanillin. Vanille ist das Produkt, Vanillin ist das Aroma und Vanillin gibt es halt natürlich, die schwarzen Pünktchen, oder das gibt es halt künstlich, in verschiedenen Darreichungsformen. Es gibt ja dieses flüssige, also dieses
Extrakt?
Ja, genau.
Konzentrat?
Das ist wie hergestellt? Weiß ich gar nicht genau.
Moment mal, also es gibt das, wo tatsächlich, ach hier, hier steht nur, dass es aus, also Vanilleextrakt und Paste wird aus den Schoten gemacht, also nicht aus dem Mark, sondern aus den Schoten. Mhm.
Wahrscheinlich werden die einfach
ausgekocht wird.
Ausgekocht oder so richtig geschreddert, sodass die so klein sind. Ja, nee, ausgekocht, kann gut sein.
Weil häufig gibt es ja auch wirklich Vanille quasi aus der Mühle, was ja auch so ein bisschen wild ist.
Ja.
Und das sind die getrockneten Schoten.
Ja.
Das ist aber auch eine Form der Resteverwertung letztendlich.
Nose to tail.
Und ne, ist auch nichts Schlimmes, aber natürlich ist das die eigentliche Power im Mark. Und offensichtlich werden Vanilleextrakt und Paste. Du, ich habe aber auch als Paste schon, das war wie ein, so ein bisschen wie so ein Glukosesirup,
ja,
so ein ganz dicker,
das hat
wo
sich
ganz
so karamellig
viele schwarze
fast angefühlt.
Waren.
Ja, total.
Das habe ich auch schon.
Ja.
Ich habe aber auch schon zweierlei Extrakt bzw. so Konzentrat gekauft.
Ja, das ist in diesen kleinen Fläschchen, die aussehen wie Parfumproben, ne?
Genau, und mal waren in welchen schwarze Pünktchen drin und mal eben auch nicht. Mal waren welche so ganz super künstlich und mal waren welche absolut brauchbar. Ich bin tatsächlich, auch wenn es eindeutig etwas mühseliger ist und natürlich auch teurer, schlicht und ergreifend. Ich bin Team Vanilleschote, also kauf eine Schote, kratz die aus, schmeiß das Mark an deinen Joghurt, deine Vanillesoße, Mürbteig und so Geschichten, auch ganz lecker. Und ich schmeiß die Schote natürlich niemals weg, weil ich ja nicht Cédric Rollet bin. Ich weiß nicht, ob der Schoten wegschmeißt. Jedenfalls bin ich nicht reich, sondern ich habe so ein relativ großes Wegglas, wo Zucker drin ist.
Ja.
Und da stopfe ich die einfach rein.
Ja.
Und man könnte die tatsächlich auch, ist auch was ganz Schönes, dass man die, weil die werden dann so ganz, ganz trocken, dass man die irgendwann mal mixt.
Ah,
und dann macht man sich quasi, das ist auch ein sehr guter Zucker für Vanillekipferl, wo du die anschließend drin wendest.
Nicht schlecht. Ja, und dann Vanillin ist halt, also Vanillinzucker, wo halt gar keine Pünktchen drin ist, ist halt einfach, kannst ja jedes Aroma künstlich auch erzeugen.
Ja, wir haben bereits, ich glaube, wir haben schon 2 Vanillesorten in dieser Folge gedroppt, ohne weiter drauf einzugehen. Wir haben schon von der Tahiti-Vanille gesprochen und von der Bourbon-Vanille, die ich jahrzehntelang, glaube ich, als Bourbon-Vanille bezeichnet habe.
Ich glaube, manche Familienmitglieder bei mir machen das immer noch so. Und das ist aber auch okay.
Machst du halt eine Bourbon-Vanille.
Hauptsache, man weiß, was gemeint ist.
Und die Vanilleschote, also es gibt wie immer, es gibt nicht einen Grünkohl, sondern es gibt so und so viele 100 Sorten Grünkohl. Und so ist es mit der Vanilleschote natürlich auch. Und 3 sehr, sehr bekannte sind tatsächlich die Bourbon-Vanille, die Tahiti-Vanille und die mexikanische Vanille.
Mhm.
Die Bourbon-Vanille kommt klassisch aus Madagaskar und La Réunion. Und die ist so
eine gute Allrounder-Vanille, gut, ne?
Absolut, absolut. Weil die auch so sehr gefällig ist. Die hat so was bisschen Karamelliges, relativ intensiv. Und die Tahiti-Vanille, ich glaube, das ist die, die auch ein bisschen mehr kostet.
Ja, das ist auch die, die so ein bisschen fleischiger ist, glaube ich, ne?
Ja, die ist wirklich, also diese Schoten sind wirklich, wirklich juicy. Fleischig.
Das sind die, die Cédric Rollet ausdrückt.
Ja, genau, die. Das fühlt sich total witzig an, wenn du auf denen drauf rumdrückst. Die sind schon, also die kommen erstmal aus Französisch-Polynesien. Und ich habe die eben auch in meiner Ausbildung selbstverständlich kennengelernt, weil es in der Schwarzwaldstube, ganz, wie gesagt, many moons ago, alles sehr, sehr lange her, gab es als Signature Dessert oder Bestandteil gab es das Tahiti-Vanille-Eis.
Mhm.
Also, dass da halt explizit Tahiti-Vanille draufsteht. Das war fantastisch und auch spannend. Man muss dazu sagen, dass die Tahiti-Vanille wirklich anders schmeckt als die Bourbon-Vanille. Sie ist, also man, ich lese jetzt hier gerade so Dinge wie blumig, frisch, fruchtig, leichte Kirsch- und Anisnoten. Ich denke die ganze Zeit an so eine ganz leichte Lakritzigkeit.
Mhm.
Also immer noch eindeutig eine Vanille.
Das Anisige vielleicht dann auch, ne?
Und aber auch wirklich, du hast dieses Eis gegessen und dachtest dir, es ist mega geil. Was ist denn das? Auch so ein bisschen kurz überlegt, ist das Tonkabohne? Nee, ist keine Tonkabohne. Aber es geht so, ne? Also deswegen, Vanille ist eben nicht gleich Vanille. Und die Bourbon-Vanille ist so wirklich eher von der Aromenwelt her so das, was man sich so vorstellt. Ich glaube, weil es auch ganz häufig in Süßigkeiten und Sirupen und so weiter verwendet wird. Und die Tahiti-Vanille ist eben etwas spezieller. Und die mexikanische habe ich instant Bock drauf. Die ist, also hier steht, weicher, rauchiger, würziger, aber weniger intensiv als Bourbon.
Ich denke direkt auch, ich meine Agaven, nee, nicht Agaven, doch. Tequila, Agave? Nee, ist doch aus Agave, ne? Ja.
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 Panik in den Augen.
Nee. Ich denke, bei Rauch ich dann natürlich direkt dran, da kannst du wahrscheinlich auch ein schönes Schnäpperchen draus machen.
Oh, bin ich mir sehr sicher sogar. Eine Sache, wenn wir schon darüber sprechen, dass es eben verschiedene Sorten gibt an Schoten, kann man auch noch einmal ganz kurz eine minimale Qualitäts-, was heißt, eine gewisse Qualitätsabstufung mit reinnehmen. Und zwar diese wunderbaren, wenn man sich mal so eine Vanilleschote kauft. Es gibt die auch wirklich einfach zu zweit in diesen Röhrchen, sind die ja immer drin, in diesen Reagenzgläschen.
Ja. Das ist nämlich, das ist das Gebinde, in dem ich Vanille kaufe.
Ja.
Ich war einmal im Frische Paradies und da gab es dann so 5-Mark-Stück große Bündner Vanille und dachte mir so, ja, Frische Paradies ist so ein, gewisse Prenzlauer Bergfamilien gehen da einkaufen und Das ist eigentlich wie so bei Kaufhof und Karstadt der Supermarkt gefühlt.
Ja.
Teure Sachen, auch geile Sachen, aber halt auch so Vanille in so Gebinden, wo man so denkt, ja, das kostet 100 €, das ist ja totaler Quatsch.
Und ich durfte ja tatsächlich eben nicht als, ja, als Patissier durfte ich wirklich schon diverse Vanilleschoten und auch so Bündel und so in den Händen halten. Und dann sieht man auch wirklich, dass die einen irgendwie fleischiger sind. Und du siehst eben auch so dieses, ah, okay, Moment mal, wenn du in den Supermarkt gehst und kaufst welche in so einem Reagenzglas.
Das sind die Schrumpeligen.
Dann sind die schon auch wirklich viel trockener und dann glänzen die gar nicht so.
Ja,
und wenn du die eben deutlich frischer von irgendeinem Händler bekommst und die glänzen so richtig dolle und die sind ganz weich.
Ja, die sind halt so richtig saftig.
Genau. Und das ist dann halt die sogenannte Gourmet-Vanille. Also die wird auch relativ früh geerntet quasi, dass die eben auch noch so frischi ist. Und hier stehen so Dinge wie ölig, ja, auf jeden Fall. Du hast, wenn du da dran fasst, hast du anschließend so einen Glanzfilm auf den Fingern.
Mhm.
Und also man kann die aber auch, und dann kommt eine Qualitätsabstufung, man kann die länger an der Pflanze dran lassen. Und dann nennt man das die rote Vanille, weil die dadurch schon quasi trockener werden, bisschen weniger ölig und werden aber dennoch eher so für die, das ist dann nicht so die Luxus-Variante, sondern eher so.
Das ist für
die
Weihnachtsbäckerei und für die Vanillesoße.
Genau, und das ist dann das wahrscheinlich, was wir im Reagenzglas kaufen, was so ein bisschen fester, ein bisschen trockener ist, aber immer noch nicht vertrocknet. Sehr, sehr wichtig. Ich fand einfach, ich habe das so gelesen, so es gibt die Gourmet-Vanille und die rote Vanille und ich denke, was ist denn rote Vanille? Und fand einfach nur, es interessant, ah, okay, das sind die, die einfach länger an der Pflanze gelassen werden und ja, die einfach häufiger im Supermarkt liegen.
Ich finde es total witzig, dass man Vanille mit so einer vanillegelben Farbe verbindet.
Ich bin mir noch nicht sicher, ob es an der Pflanze oder am Eigelb liegt.
Beides, glaube ich, am Ende des Tages. Weil eigentlich ist ja Vanille schwarz, dunkel, rot, bräunlich, ne? Das ist eigentlich nicht.
Wenn du da einen Sirup draus kochst, dann wird er auch wirklich eher so braun.
Und das ist nicht vanillegelb, sondern, also die Blüte von dieser Pflanze ist vanillegelb. Es gibt auf jeden Fall auch eine Bodylotion, wo eine Vanilleblüte drauf ist.
Ich sehe sie auch von meinem inneren Auge.
Da ist so eine geschwungene Schrift drauf und das wird auch mit Silber auf dem Etikett gearbeitet.
Ich wollte es gerade sagen, da ist irgendwie so metallic. Ist
ja,
da
ja,
noch.
Ja, genau.
Ja.
Und aber natürlich, wenn du dir ein Vanilleeis machst, wenn du dir eine Vanillesoße machst, dann kommt da auch mal gerne das ein oder andere Eigelb vorbei. Und dadurch hast du natürlich dann auch diese Färbung und in so Industrieeis, wo niemals ein Eigelb vorbeigekommen ist, hast du natürlich Farbstoff, um diese Farbe zu erzeugen. Und deswegen ist es vanillegelb. Was mich noch zu einer Frage bringt, Jule. Wie stehst du zu Vanilla Coke?
Ich habe die früher geliebt.
Zu Recht,
finde ich. Als ich die irgendwann als Teenager entdeckt habe, ich glaube im gleichen Atemzug wie Dr. Pepper, also Kirschcola, war ich obsessed.
Dr. Pepper ist ja nicht per se Kirschcola.
Nein.
Nee, Dr. Pepper ist Dr. Pepper. Das ist so, ich glaube eher so an Rootbeer auch angelehnt. Und da gibt es auch auf jeden Fall Kirsche davon. Und ich hatte zwischen den Jahren auch noch, hatte ich erst Dr. Pepper Vanilla Float.
Du hast es probiert?
Ja.
Und wie war's?
War wie eine Vanille-Cola.
Finde ich ja auch ein bisschen.
Haben
geil,
wir in der Cola-Folge, haben wir doch euch auch einen Float als Hausaufgabe gegeben.
Ich will mir jetzt
Cola mit Vanilleeis. Cola mit Vanilleeis. Es gab, ich habe natürlich auch die Erdbeer-Edition. Es gab auch Strawberry Float. Ja. Habe ich auch probiert. Ich finde es total okay. Ich finde Vanilla-Coke ist total okay. Und was ich absurd finde, ist, dass Coca-Cola der größte Abnehmer von Vanille ist. Und zwar nicht wegen Vanilla-Coke, sondern wegen Coke. Wegen
Finde ich
Cola.
Völlig absurd.
Haben wir ja auch drüber gesprochen, dass in Cola Gewürze reinkommen. In Cola kommt halt auch Vanille rein. Und Coca-Cola produziert sehr viel Cola. Und ganz fand ich richtig witzig, die haben irgendwann mal gedacht, ja, man kann ja auch einfach Vanillin da reintun, ist ja viel günstiger. Kann ja einfach das Aroma reintun. Sind die Leute auf die Barrikaden gegangen, haben die gesagt, eure Cola schmeckt jetzt scheiße, wir wollen das nicht. Und dann ist Coca-Cola wieder zu der Vanille statt zu Vanillin gegangen. Das finde ich richtig witzig.
Das finde ich, ich liebe da alles dran. Also natürlich kannst du kannst gerade sowas wie Cola, du kannst dich einfach eine Zutat verändern. Und
nee,
denken,
voll.
Deine Zielgruppe merkt das nicht.
Vor allen Dingen bei so einer Cola, so einer Coca-Cola.
Weil ich meine, wie viele Gespräche gibt es über, also wenn jemand dieses Getränk mag und sehr viele Menschen auf der Welt mögen dieses Getränk, dann müssen wir jetzt mal nicht so tun, als wäre es nicht so.
Ist Pepsi auch okay?
Exakt. Oder hier, ne, wie heißt die nochmal von, wie heißt die von Lidl?
Ne, von Aldi, River Cola.
Die River Cola und, ja, oder, nee, ich will Saskia Quelle sagen, aber ja, genau. Wie viele Gespräche und ne, in unserer Verkostung und so weiter und so fort. Und dann kann doch einfach Cola nicht sagen, wir machen ein anderes Aroma dran.
Da haben sie sich im Kunden, in der Zunge des Kunden haben sie sich getäuscht. Nee, Freundin, da ist natürlich nicht jetzt nicht super mir. Viel Vanille drin, ne? Aber halt offensichtlich merklich.
Ja, klar.
Das finde ich aber auch so witzig, wie sich so Firmen so in Salat setzen können, wenn die dann plötzlich ihre Rezeptur verändern und denken, die Leute fressen es, ist ja eh so populär. Ja, ist halt so populär, weil die Leute sich das der gelernte Geschmack
ist. Es ist absolut der gelernte Geschmack. Apropos der gelernte Geschmack, ist das etwa die Überleitung zur Hausaufgabe?
Absolut.
Wir können keine Vanille-Folge machen und nicht über Pudding reden.
Oh, yes.
Ich habe, was Pudding angeht, einen eindeutig gelernten Geschmack. Ganz, ganz dolle. Es ist ein blaues kleines Tütchen,
ja,
wo oben so eine rote Banderole ist. Es ist definitiv Dr. Oetker Vanillepudding. Dr. Wir werden leider Oetker nicht gesponsert. Arbeiten dran. Nichtsdestotrotz, das ist der Vanillepudding, auf dem ich gelernt habe.
Wo der gestürzte, ja, was ist denn das? Eine Google-Hub-Form eigentlich?
Ja, dieser, auch so eine Puddingform habe ich
kleiner
auch.
Kleiner Google ist ja das.
Lieb ja ich auch. So. Und quasi nimmt man, also das ist auch wieder so dieses Ding, komm nicht auf den Gedanken, ich möchte jetzt wirklich irgendwie dreimal im Schaltjahr so ein Pudding essen und dann kommst du irgendwie mit Ruf oder irgendeiner Eigenmarke um die Ecke. Da muss ich sagen, nicht mit mir, Leute.
Kannst du machen, wenn du für einen Kuchen eine Puddingcreme machen willst, die du noch mit Sahne hochziehst? Nee.
Mm-mm. Sag ich, nee, ich hab auf Dr. Oetker gelernt. Ich bleib dabei. Es ist leider so. Aber
man braucht eigentlich nicht Dr. Oetker.
Nee, man braucht nicht Dr. Oetker. Und das ist die Frage ist ja immer, wie macht man eigentlich Pudding, wenn man eben nicht ein Tütchen mit einem weißen Pulver mit Zucker und Milch anrührt?
Es ist gar nicht schwierig.
Es ist nämlich überhaupt gar nicht schwierig und wir sind nämlich genau wieder in dem Bausatz, den man für Vanillesoße, Creme Brûlée, alles, was wir gerade aufgeführt haben, brauchen und plus lediglich die Zutat Speisestärke.
Was nochmal eine kleine Bindung macht und was auch dazu dann führt, dass der Pudding dann fest wird. Und dann könnt ihr euch einfach überlegen, ganz zu Hause selber, soll euer Pudding eine Haut haben oder nicht? Tut ihr eine Klarsichtfolie oben drauf oder nicht? Ich finde eine Puddinghaut okay.
Es ist aber tatsächlich ganz wichtig und das ist der ganz große Unterschied zur Vanillesoße. Wenn ihr jetzt sagt, na, ich habe aber Angst vor einer Vanillesoße. Eine Vanillesoße dürft ihr nicht aufkochen, ein Pudding müsst ihr aufkochen. Ihr müsst ein Pudding
damit auch. Damit die Speisestärke zieht.
Exakt, also ihr braucht Speisestärke, ihr braucht Zucker, ihr braucht eine Prise Salz.
Wir schreiben das richtig in die Shownotes auf jeden Fall auch.
Ihr braucht Eigelbe, ihr braucht, tendenziell kann man nur Milch nehmen, aber nehmt doch einfach 400 Milch und 100 Sahne. Wir wissen alle, Sahne macht alles besser, also macht doch mal ein Schlückerchen Sahne mit dran. Und ihr müsst auf jeden Fall, macht euch keine Sorge, es ist nicht sowas wie zu rosa abziehen. Dieses Wort gibt es immer, wenn man Dinge auf 84 Grad erhitzen muss und dann hältst du den Löffel da rein, wartest, dass der Kram andickt, darf aber auf keinen Fall kochen. Und dann pustet man so auf diesen Kochlöffel drauf in der Hoffnung, dass sich eine Rose bildet. Nein, 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 sowas nicht. Pudding muss gekocht werden, weil ansonsten esst ihr quasi rohe Speisestärke. Das wollt ihr einfach
das
nicht.
Also das ist eigentlich perfekt. Das ist eigentlich ein bisschen Vanillesoße für Leute, die hadern.
Ja, exakt. Und es ist auch wirklich, nehmt euch mal eine Schote. Schnappt euch einfach mal eine Schote und probiert es mal aus. Das schmeckt wirklich danach. Schmeckt ein bisschen anders.
Ich hatte am Anfang der Folge ein heimeliges Gefühl. Mach ich jetzt hier noch einmal?
Machst du noch einmal?
Was? Ich will auch mal in den Deckel sprühen.
Da lacht sie. Da lacht die Koralle.
Oh, warte, jetzt da ist gerade noch zu viel von dem Treibmittel, weißt du? Das riecht gerade noch nicht genug. Das ist so witzig einfach. Und ich habe auch jetzt auf jeden Fall ein heimeliges Gefühl.
Boah. Oh, ich bin instant Teenager niederkrüchtend sehr unglücklich.
Leute, ihr könnt immer diesen Podcast gerne abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Erzählt anderen Leuten gerne mal.
Das hilft uns wirklich sehr.
Es gibt, ja.
Spread the word.
Und bewertet den Podcast. Einfach so Sachen machen. Einfach so ein bisschen Support ist kein Mord. Und Staffelrezept, wir packen unseren Koffer, nehmen mit Mascarpone, Kaffee, Salz, Orange, Vanille und, habe ich was vergessen?
Nee, ne? Nee, ich bin total beeindruckt, dass du das so locker abdrehen kannst. Okay, es steht vor dir, alles klar.
In der nächsten Folge vielleicht. Vanille und Mehl.
Was wird denn das wohl?
Genau. Ihr könnt uns an mail@umamitown.de schreiben. Haben auch schon ein paar Leute gemacht. Könnt ihr mal ein Guess ins Universum schicken. Ich sag mal, wenn ihr jetzt die eine Idee habt, ne? Und dann in 3 Wochen kommt euch eine andere. Schreibt uns einfach nochmal, aber legt euch fest. Die eine überschreibt dann die andere.
Ja, exakt. Genau.
Also,
könnt ihr nicht sagen, aber ich habe doch Anfang Dezember schon gesagt, dass.
Die letzte Antwort zählt. Da freuen wir uns sehr drüber. Und Mehl, das wird
pulverig,
staubig, das wird klebrig und das wird hoffentlich nicht allergisch, sonst muss man den Berufsstand gegebenenfalls wechseln. Das wäre schade.
Albtraum.
Ich freue mich darauf.
Ich freue mich auch.
Tschüss, Jule.
Tschüss, Anke.